Ich bin Gott so dankbar, dass wir hier zusammenkommen und dass wir diese Zeit gemeinsam haben können. Der Paulus war mal auf einer seiner Missionsreisen in einer Stadt und dieser Aufenthalt in dieser Stadt endete so, dass er aus der Stadt geschliffen wurde von den Juden und gesteinigt wurde. Und dann kamen die Jünger und stellten sich um ihn rum. Und es steht nicht ganz genau da, was sie da gemacht haben, aber auf jeden Fall kam, ich vermute mal, sie haben gebetet, auf jeden Fall kam Paulus wieder zum Leben und ging wieder zurück in die Stadt und verließ sie am nächsten Tag und kam einige Wochen später wieder zurück in diese Stadt. Der Mann, der gesteinigt wurde, kam zurück an den Ort seiner Steinigung und da heißt es, und er ermutigte sie, dass sie durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen werden. Was für eine Ermutigung. So, und aus dem Mund von solch einem Mann hat man das geglaubt. Die Jünger haben dort gesehen, wie er gesteinigt wurde. Und der sagt ihnen, durch viele Bedrängnisse müssen wir ins Reich Gottes eingehen. Wenn wir durch Bedrängnisse gehen, durch Schwierigkeiten gehen, durch Angriffe gehen, dann ist es offensichtlich, dass die Kraft nicht mehr von uns ist, sondern dass die Kraft von einem anderen kommt. Und die letzten zwei Wochen ja nicht unbedingt gesteinigt, auch wenn es manchmal sich so angefühlt hat. Wir als Familie sind durch die letzten zwei Wochen eine harte Zeit gegangen. Wir waren alle sehr krank, ich noch am wenigsten, dann mein Sohn und Kathi war richtig lange krank, so dass sie jetzt sogar 3 Tage im Krankenhaus sein musste. Ich habe sie gestern abgeholt. Und ich sprang so hin und her zwischen mich um meine Frau kümmern, mich um meinen Sohn kümmern, so ein bisschen um die Gemeinde mich kümmern. Der Gottesdienst war alle, die irgendwie sonst leiten, waren nicht da. Und dann noch die Arbeit, die darf man ja auch nicht vergessen. Die ist ja auch ein nicht unwesentlicher Teil des Lebens. Und so stehe ich heute vor euch, nicht als einer, der gesteinigt wurde, aber als einer, der sich bewusst ist, dass die Kraft von Gott sein muss. Und nicht aus mir, aus meinem Fleisch oder aus meiner eigenen Kraft. Und so lasst uns nochmal gemeinsam beten. Und Jesus, ich komme zu dir und ich bring dir diese Dinge, die du mir aufs Herz gegeben hast, Vater. Und du siehst, dass meine Vorbereitungszeit mein Kopf war, sowas von voll mit so vielen Dingen, dass null Vorbereitungszeit da war die letzten Tage. Und ich danke dir, Herr, dass du dich verherrlichen wirst, heute, hier und jetzt an diesem Tag, nicht nur durch mich, sondern durch diese Familie, die hier zusammenkommt. Wir sind eine Familie, Vater. Ich danke dir für diese Familie. Ich danke dir für die, die einen längeren Weg zurückgereist sind, zurückgelegt haben und angereist sind, Vater. Ich danke dir, dass du uns hier zusammenbringst, um einen Zweck zu erfüllen. Herr, lass uns diese apostolische Gesinnung empfangen, dieses Denken hin auf einen Zweck, dieses Ziel im Blick zu behalten, die Vision im Blick zu behalten. Vater, wenn wir heute nichts verstehen, dann gib uns doch übernatürlich eine Zuteilung von einer Vision, diese Zweckbestimmtheit, dieses Ausgerichtetsein auf ein Ziel, nämlich dass du eine verherrlichte Braut bekommst. Und dass Dresden und Sachsen eine Erweckung erlebt. Und dass diejenigen, die noch nicht gerettet sind, dass sie eingefahren werden, dass die Ernte eingeholt wird, Jesus. Vater, wir bekennen dir, dass wir nicht hier sind wegen uns und um uns zu bespaßen, um theologisch unsere Gehirne noch größer werden zu lassen, sondern wir sind hier wegen dir. Wir sind hier zu deiner Verherrlichung, Vater. Mach uns eins in diesem Heiliger Geist, mach uns da eins in dieser Sache, dass wir ausgerichtet sind auf das eine, auf den einen. Denn das eine ist eine Person. Und das bist du, Jesus Christus. Halleluja. Vater, gib uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke. Ich möchte kurz ein Zeugnis geben, so ein ganz besonderes Zeugnis, was ich noch nie vorher gegeben habe. Und zwar kann man dieses Zeugnis nennen, meine Geschichte mit der Einheit. mit diesem Ding namens Einheit. Als ich zum Glauben gekommen bin, wusste ich, ich will radikal für Jesus leben. Ich habe angefangen, die Bibel zu verschlingen, Predigten zu verschlingen, und ich wurde radikal für Jesus. Und das war so unser Lieblingswort damals, radikal. Wir wollten radikal sein. Und wie das eben so ist, gerade bei Leuten, die neu zum Glauben kommen, die frisch zum Glauben sind, ist es dann oft so, dass sie ein bisschen über das Ziel hinausschießen. Und so haben wir uns Lehre angehört, Predigten angehört und haben in unseren Herzen etwas angenommen, was nicht von Gott war. Man könnte das auch nennen, wir haben gegessen vom falschen Baum, vom Baum des Erkennen von Gut und Böse. Und dieser Baum ist absolut tödlich, der schneidet uns ab vom Leben Gottes. Und was bedeutet das? Wir haben gegessen von diesem Baum. Es bedeutet, dass es für mich das Allerwichtigste war und dass es ein Zeichen von Geistlichkeit war, wenn man die richtige Lehre hat. Dum, dum, dum. Wenn man die richtige Lehre hat, ist man geistlich. Oh, das klingt so schön. Und so einfach, weil man muss ja nur lesen, nur hören und schon alles bejahen, was da in dem Buch steht, und schon ist man geistlich. Und so haben wir viel Ärger verursacht. Wir haben unsere Leben ruiniert und kaputt gemacht. Wir haben Menschen verseucht mit unserem Gift und haben viele Beziehungen zerstört und kaputt gemacht. Und dann waren da diese Leute, die Einheit auf dem Herzen hatten. Ja, Angus und Sally, dir. Wir mochten sie so, aus England, aus Coventry, extra gekommen. Wir mochten sie so, aber irgendwie diese Einheit, oh nein, was die immer erzählen von der Einheit. Und komm, lass uns zusammen sein und dann wird alles gut und Jesus wird sich verherrlichen. Und ich habe manchmal wirklich ausgesprochen gesagt, das ist zum Kotzen, dieses ganze Zeug. Wir dachten, Einheit hat etwas, wenn Leute mit Einheit kommen, meinen sie Kompromiss. Weil für uns die Lehre und dieses richtige Denken und all diese Dinge aus dem Wort Gottes so wichtig waren, dachten wir automatisch, wenn jemand sagt, wir müssen die Dinge, die uns trennt, so beiseite lassen und uns auf das konzentrieren, was uns vereint, wussten wir, das ist vom Teufel. Das ist vom Teufel. Das stinkt nach Kompromiss, das nimmt uns unsere Radikalität, was ja unser Lieblingswort war. Halleluja. Und wir hatten so ein Denken, dass dieses, besonders von der katholischen Kirche, da sind die Spione überall aus dem Vatikan und die schleusen sich in die freien Gemeinden ein und verwässern das alles und dann kommt der Papst und die wollen ja, dann am Ende steht eine Weltreligion unter dem Antichristen. So, das war ja das, was so dahinter stand, diese Lehre, dieses Weltbild. Und wenn du da googelst, findest du jede Menge Schrott. Und dann war ich auf Bibelschule. Da war ich natürlich auch der Geistlichste, ist ganz klar. Und wir kamen zurück und Felix und ich sind dann auf ein Seminar gefahren. Und zwar von Ezekiel und Benita Francis. Das sind, Benita ist eine Deutsche, Ezekiel ist ein Inder, die sind verheiratet. Und die waren in Hamburg und haben ein Seminar gegeben. Und Benita hat so im Heiligen Geist gedient, für Leute prophezeit und auf einmal fing sie an, ja, ihr beiden da, ihr seid unterschiedlich, aber stark in Einheit. Und dann dachten wir, ja, wir sind stark in Einheit, wir passen zusammen, wir gehören zusammen und wir haben so dieselbe Ausrichtung und dieselben Dinge sind uns wichtig, wir sind stark in Einheit. Aber dann hat sie etwas gesagt, da hat es gezuckt, wahrscheinlich bei Felix auch, bei mir hat es gezuckt und dann hat sie gesagt, ihr habt ein Verlangen und ein Herz für Einheit. Und in mir fing alles an, sich zu sträuben. Und innerlich dachte ich, hinter mich Satan, verschwinde. Und dann hat sie gesagt, ihr müsst das Böse mit dem Guten überwinden. Ihr müsst das Böse mit dem Guten überwinden. So. Und weil wir so radikal sein wollten, weil wir schlussendlich Jesus wollten, hat Gott sich erbarmt. Und er hat uns durch verschiedene Stationen geführt in unserem Leben, durch Zerbrüche, Und wie gesagt, wir haben viel kaputt gemacht. Und ich kann mich noch erinnern, dass bevor wir das erste Mal nach Coventry gefahren sind, habe ich eine Predigt gehört von Craig Violi. Und er hat gesagt, was ist wichtiger für dich? Das muss Dirk hören, deswegen lassen wir noch mit reinkommen. Grüß dich, Dirk. Ich gebe gerade Zeugnis. Also dieser Prophet Craig Violi hat mich herausgefordert und hat eine Frage gestellt, hat gesagt, was ist wichtiger für dich? Recht zu haben oder zu lieben? Das war einer der Knackpunkte in auf meiner geistlichen Reise, wo ich mich angefangen habe zu entscheiden oder angefangen habe zu sehen, irgendwas stimmt mit mir nicht. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Und ich entscheide mich ab heute, es soll wichtiger sein, zu lieben, als Recht zu haben. So, dann kamen wir nach Coventry das allererste Mal, waren bei Angus und Sally in der Wohnung und sie erzählten uns ganz begeistert, was the Lord is doing in Coventry and he unites the leaders. And also wir vereint, die Leiter haben sich getroffen über Denominationsgrenzen hinweg und haben einmal in der Woche füreinander gebetet. Und wir wussten das, oder ich wusste das, das ist nicht vom Herrn. Und ich bin sehr hart geblieben. Und dann sind wir da auf so eine Gemeindefreizeit mitgefahren, das Weekend Away. Und wer war dort? Da war ein evangelischer Pfarrer aus Dresden. Das ist doch interessant, oder? Weder wir noch dieses Pfarrer-Ehepaar wusste Bescheid, dass die Gegenseite kommt und wir kannten uns. Und wir wussten voneinander, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich hatte, oder meine Frau und ich, wir hatten auf dieser Gemeindefreizeit solche Herausforderungen über unsere Denkweise, über dieses Gift hinaus da rauszutreten, sich zu entscheiden, ich lasse das hinter mir, dieses Falsch-Richtig-Denken und dieses Akzeptieren, es geht um mehr. Es geht um mehr als das. Als wir dann wiederkamen, war unser ganzes Leben verändert und wir haben Beziehungen geknüpft und Menschen haben in unser Leben reingesprochen und wir wurden innerlich verändert, verändert, verändert. Und plötzlich haben Felix und ich saßen wir da und haben gesagt, merken wir eigentlich noch, was wir da reden? Wir sind ganz anders geworden. So bin ich heute, oder heute kann ich das bejahen, was Benita gesagt hat in Hamburg. Ich habe ein Verlangen und ein Herz für Einheit. Und ich möchte ein Helfer daran sein, die Einheit und die Liebe herzustellen. Und nicht ein Zerstörer dieser Einheit sein. Das ist eine Entscheidung, die wir alle treffen müssen, besonders wenn ihr so wart wie ich. Und wenn ich das kann, ihr könnt das auch. Okay, Halleluja. Meine Geschichte mit der Einheit. Also ich möchte nicht, dass ihr mich falsch versteht. Vieles, was unter Einheit verstanden wird, ist absoluter Quatsch. Da, nicht, dass ihr mich falsch versteht, aber ich muss es nicht kritisieren. Ich muss nicht dagegen sprechen, ich muss nicht gegen etwas predigen. Ich predige die Wahrheit, wenn Gott mir Gnade gibt. Amen. Okay, lass uns mal... Jetzt geht das Eigentliche los. Apostelgeschichte Kapitel 4 aufschlagen. Halleluja. Lass uns mal lesen. Kapitel 4, Vers 31 und 32. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Der Heilige Geist fällt und erfüllt alle Christen in dieser Gemeinde. Er erfüllt sie alle, sie sind voll des Heiligen Geistes. Und dann heißt es, die Menge der Gläubigen, die Menge, alle, waren ein Herz und eine Seele. Es heißt nicht, sie hatten die richtige Lehre. Oder alle was wir glauben. Wenn ihr so auf Gemeinde-Homepages geht, da ist immer so ein Klick, was wir glauben. So. Diese so Glaubensgrundsätze, das ist ja nichts Schlechtes oder so, aber es heißt nicht, wir haben alle dasselbe als richtig empfunden. Wir haben alle dieselben Lehrpunkte, haben wir übereingestimmt. Wir waren alle eine Organisation. Wir gehörten alle zu einer Gruppe oder einer Kirche. Sondern es heißt, sie waren, Steffi hört gebannt zu, du musst übersetzen, sondern sie waren ein Herz und eine Seele. Das ist der Vers, der meiner Meinung nach, ihr dürft das anders empfinden, der am besten die echte biblische Einheit beschreibt. Ein Herz und eine Seele. Das möchte ich euch versuchen zu erklären. Durch die Gnade Gottes werdet ihr es auch verstehen und werde ich es so erklären, dass ihr es versteht. Ich brauche die Flipchart mal. Achtung, ich lege das. Ich, um diesen Vers zu erklären, ein Herz und eine Seele, muss ich etwas weiter ausholen. Aber ich möchte euch bitten, versucht konzentriert zu bleiben, bleibt dran und vergesst nicht, es geht um diesen Vers, die Menge der Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Wow. Okay. Jana, kannst du für mich malen? Ein Applaus für die reizende Assistentin Jana. In 1. Thessalonicher Kapitel 5 steht geschrieben, dass der Mensch aus drei verschiedenen Komponenten besteht. Das haben wir, wenn du Bibelschule besucht hast, dann weißt du das, oder wenn du deine Bibel liest. Und zwar besteht er in allererster Linie, und das ist die richtige Reihenfolge, die darf man nicht falsch verstehen, aus einem Geist. Wir stellen das dar mit einem etwas kleineren Kreis. Der Mensch besteht aus einem Geist. Das ist der Kern und das Zentrum des Wesens. Dann kommt eine Seele, ein etwas größerer Kreis drumherum. Ja, das ist ein bisschen zu klein, aber ist okay. Und dann, ja, krieg mal hin. Und dann besteht er aus einem Körper. Lasst uns das mal lesen, 1. Thessalonicher 5, ich denke es ist Psalm 20. Vers 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, mögen untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Die meisten Christen und auch ich, bevor Gott mir das so intensiv gezeigt hat, zitieren diesen Vers falsch. Sie zitieren, der Mensch besteht aus Fleisch, Seele und Geist. Aber es ist andersherum. Der Mensch besteht aus Geist, Seele, Fleisch. Diese Reihenfolge ist so wichtig. Diese drei, können wir das mal reinschreiben, Jana? Geist, vielleicht machen wir ein G. Das ist die Seele, machen wir ein S. Und hier machen wir ein K für Körper oder Schrägstrich. F für Fleisch. Danke. Diese Bereiche haben verschiedene Funktionen. Man könnte es, da gibt es jetzt
tausend verschiedene Bücher, Watchman Nee, der geistliche Christ. Ich werde heute aus einem vorlesen von Jesse Penn Lewis, Sehenkräfte kontra Geisteskräfte. Der Geist ist der Ort des Gottesbewusstseins. Die Seele ist der Ort oder ist der Teil in uns, wo das Selbstbewusstsein ruht. Und der Körper, das Fleisch, ist der Teil, mit dem wir einen anderen, wo wir andere bewusst wahrnehmen und mit ihnen agieren. Ist ganz einfach, oder? So, vielleicht, Jana, wir müssen mal hier einen großen, dicken, roten Strich durchmachen. Richtig durch. In der Seele ruht, wie gesagt, das Selbstbewusstsein. Da in der Seele ist zu finden dein Verstand, deine Gedanken. Es gibt für alles Bibelverse, aber wie gesagt, meine Vorbereitungszeit war beschränkt. Ihr könnt es nachforschen, ob das wirklich so stimmt. Die Gedanken ruhen hier drin. In der Seele ist der Wille. In der Seele sind Emotionen. Im Fleisch ist das, was du sehen, hören, anfassen kannst. Deine äußere Hülle. Im Geist ist bei einem nicht bekehrten Menschen das Gewissen. Bei einem nicht bekehrten Menschen ist da das Gewissen. Einige Leute, die Bibel sagt es auch, töten ihr Gewissen. Und bei manchen ist das mehr ausgeprägt, bei manchen ist es weniger ausgeprägt. Die Bibel sagt, jeder Mensch hat ein Gewissen, egal ob gerettet oder nicht gerettet. In diesem Geist kommt bei der Bekehrung etwas, oder mit diesem Geist passiert während der Bekehrung etwas. Ich weiß nicht, was bei deiner Bekehrung passiert ist. Vielleicht hast du angefangen zu zittern und bist umgefallen und hast sofort angefangen, in Zungen zu reden. Das wäre cool. Aber es ist doch bei der Bekehrung etwas Unsichtbares, was passiert. In der Bekehrung, wenn wir eine neue Kreatur werden, passiert etwas im Geist. Und zwar kommt in diesen Geist eine zweite Person herein. Und das ist der Heilige Geist. Können wir das irgendwie hier noch mit, das ist jetzt wie gesagt sehr kleine Kreis. Nee. Also das ist in beiden, ist der Heilige Geist. Eine Bibelstelle ist zum Beispiel in Römer Kapitel 8, wo es heißt, unser Geist bezeugt zusammen mit seinem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das Zeugnis des Kind Gottes Seins kommt nicht von deinem Bruder neben dir oder dem, der dich tauft, sondern es kommt allein aus deinem Geist, weil der Heilige Geist deinem Geist bezeugt, dass du ein Kind Gottes bist. Halleluja. So, jetzt lass uns mal Galater Kapitel 5 aufschlagen. Da werden heute einige Schlüsselschriftstellen drin zu finden sein. Und denk dran, es geht um, sie waren ein Herz und eine Seele. Halleluja. Galater Kapitel 5. Da heißt es in Vers 17. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das ist doch schon ein sehr spannender Vers so im Zusammenhang mit dieser Übersicht. Bevor wir weitermachen, ganz kurz ein paar Worte zum Körper und zum Fleisch. Körper und Fleisch ist das Gleiche. Manche Christen, wenn ich das predige, sind völlig verwirrt, weil sie denken, das Fleisch ist so eine Art übernatürliche Sündenkraft, die irgendwo in mir drin wohnt und die ich bis ich entrückt werde, habe ich diese Sündenkraft und bin dieser völlig ausgeliefert. Fleisch und Körper ist das Gleiche. Das, was die meisten Christen als Fleisch verstehen, das heißt, das, was mich antreibt zu sündigen, sind die Lüste, die in dem Fleisch drin wohnen. Begierden und Lüste, sagt die Bibel, sind in dem Fleisch. So, und jetzt heißt es hier in Galater 5, Vers 17, das Fleisch gelüstet gegen den Geist. Wie steht es in Elberfelder? Es begehrt gegen den Geist, es begehrt auf. Da ist ein Konflikt am Laufen in uns drin. Das Fleisch kämpft gegen den Geist. So, worum kämpfen die? Was denkt ihr? Um das, was dazwischen ist. Um die Seele. Um deine Persönlichkeit. So, wir brauchen mal einen dicken roten Stift und malen mal Pfeile vom Fleisch hier so rein in die Seele. Oh. Das Fleisch kämpft um die Seele. Warum? In der Seele entscheidet sich, wie du lebst. Was in der Seele passiert, ist entscheidend für dich und dein Leben. Und es kommt darauf an, von wem sich deine Seele beeinflussen lässt. Die meisten von, oder alle natürlichen Menschen, die den Geist nicht haben, sagt die Bibel, werden vom Fleisch beeinflusst. Und das Traurige ist, es gibt auch Christen, die vom Fleisch beeinflusst werden. Lass uns das mal kurz lesen. Hilf mir, Jesus. Philipperbrief. Kapitel 3. Vers 18. Denn viel, oder ich lese ab Vers 17. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Manche von uns haben einen größeren Bauch, manche von uns haben einen eher etwas dünneren Bauch. Was mit Bauch gemeint ist, ist, denke ich, verstehen wir alle, ist das Fleisch. Sie werden bestimmt, ich lese das mal weiter, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Der Mensch im Natürlichen und der sogenannte fleischliche Christ, das alles haben wir schon mal gehört, irgendwann, irgendwo, diese Wortfetzen, der fleischliche Christ sind dominiert vom Fleisch. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Dieses Leben, dieses vom Fleisch dominierte Seelenleben, möchte ich das mal nennen. Das vom Fleisch dominierte Seelenleben nennt die Bibel selbst Sünde. Ja? Und das gilt es loszuwerden. Denn es gibt einen anderen, jetzt brauche ich mal noch eine feine Krümel. Denn es gibt in einem Konflikt ja immer nicht nur eine Partei, die gegeneinander kämpft, sondern es sind zwei Parteien. Auf der anderen Seite steht der Geist. Und der Geist versucht, die Seele zu dominieren. Das hier drüben, nehmen wir mal an, also diese Person, die hier drüben dargestellt wird, um Blätter zu sparen, haben wir das alles so auf einer Seite, die ist vom Fleisch dominiert. Der Geist versucht, also ein Christ, der Geist versucht zu kämpfen, aber das Fleisch ist so stark. Das Fleisch ist so stark. Und so ist so ein Mensch gebunden darin, in seinen Lüsten zu leben. Was dann dabei rauskommt, sehen wir wieder im Galater Kapitel 5, Vers 19. Offenbar sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Wenn unsere Seele vom Fleisch geleitet wird, kommt dabei Galater 5, Vers 19 bis 21 raus. Lasst uns den zweiten Timotheusbrief aufschlagen zu diesem Thema noch. Kapitel 3. Das war früher, als ich noch so vergiftet war, auch einer meiner Lieblingsbibelstellen. Jetzt verstehe ich sie richtig. Ich lese mal ab Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben. Geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich weg. Okay. Halleluja. Hier in 2. Timotheus Kapitel 3 geht es um Menschen, die so leben, wie ihr Fleisch ihnen das sagt. Die tun genau diese Werke, die wir gerade im Galater 5 gelesen haben, von denen Paulus sagt, ihr werdet nicht in das Reich Gottes hineinkommen. So, der erste Punkt ist hier in Vers 2 entscheidend. Die Menschen werden sich selbst lieben. Ich habe in meiner wunderbaren Schlachterübersetzung ich glaube, die Elberfelder, die macht das ein bisschen, oder hat es ein bisschen anders übersetzt, aber ich habe ja eine wunderbare Fußnote. Bei sich selbst lieben steht hier eigensüchtig sein. Griechisch philautoi, Liebhaber ihres eigenen Selbst. Liebhaber ihres eigenen Selbst. Die Menschen werden ihr eigenes Selbst lieben. Und so beginnt dieses, wie bei einem Dominostein, so beginnt diese Kette dieses furchtbaren, gottlosen Lebens. Alles nur, weil sie ihr selbst, ihr fleischlich-seelisches Eigenlieben lieben. Leben, lieben. Sie sind dominiert vom Fleisch. Was ist die Antwort? Lass uns wieder Galater 5 aufschlagen. Was ist nun der Unterschied zwischen einem fleischlichen Christen und einem geistlichen Christen? Den tun wir nämlich gleich hier darstellen. Ach, für die, die mitschreiben, diese Botschaft hat einen Titel. Und zwar der Titel ist Das Kreuz, die Grundlage zur Einheit im Geist. Wir gehen wieder zu Galater Kapitel 5, wenn ich ihn finde. Hier. In Vers 24 heißt es, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Samt den Leidenschaften und Lüsten. Und dann der nächste Vers ist höchst wichtig, Vers 25. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Was bedeutet das denn? Der fleischliche Christ lebt im Geist, aber er wandelt nicht im Geist. Er lebt im Geist, das heißt, er ist ein Kind Gottes, er gehört zu Jesus Christus und er ist ein Kind Gottes, er ist errettet. Er lebt im Geist, aber wandelt nicht im Geist. Es gibt in der geistlichen Welt einen Unterschied zwischen Status und Wandel. Dieser Christ hat den Status eines Kindes Gottes. Vielleicht ist er gerade erst bekehrt, dann ist es ganz normal, dass das Fleisch noch dominiert. Aber er wandelt nicht im Geist. Er lebt nicht vom Geist dominiert. Und deshalb sagt Paulus, wenn wir im Geist leben, wenn das Leben in uns ist, wenn der Sohn Gottes in uns drinsteckt, dann lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst es uns ausleben. Lasst uns so tun, wie vom Geist geleitete Menschen. Halleluja. Ich habe es gerade schon gelesen, aber was ist die Antwort auf dieses fleischliche Seelenleben? Die Antwort auf dieses fleischliche Seelenleben ist der Tod. Hartwig Henke hat früher in seinen Predigten, wenn man das gehört hat, er gesagt, das Fleisch ist nicht therapierbar. Es gibt nur die Todesstrafe. Es gibt nur die Todesstrafe. Was ist diese Todesstrafe für das Fleisch? Das ist nicht, dass wir alle entrückt werden, das wäre auch eine Art Todesstrafe, dann ist es nämlich weg. Sondern es bedeutet, wir nehmen unser Kreuz auf uns und verleugnen das Selbst. Halleluja. Oh Vater, zeig es uns. Können wir hier mal ein großes Kreuz hinmalen?
Jana.
Viele Christen haben von dem Kreuz, wenn es heißt das Kreuz, eine komische Vorstellung. Wenn die Bibel von dem Kreuz redet, dann ist es nicht unbedingt das Kreuz, woran Jesus vor 2000 Jahren gestorben ist und was dann irgendwann verrottet ist, sondern es geht um eine geistliche Realität. Um etwas, in dem Jesus uns vorangegangen ist und wir ihm nachfolgen sollen. Das Kreuz ist eine lebendige Realität und kann geglaubt, angenommen und ausgelebt werden. So, hier heißt es, die wir aber Christus Jesus angehören, im Galater 5. Die wir Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden, die hier alle drinstecken, gekreuzigt. Wir haben sie ans Kreuz gebracht. So, und das hat eine erstaunliche Auswirkung. Wir brauchen, nehmen wir an, wir haben das Kreuz zu einem bestimmten Maß ergriffen und leben es aus. Jetzt ist unsere Seele ist immer noch umkämpft. Es ist ja ein Kampf um die Seele, ein Kampf um dein Leben, deine Persönlichkeit. Wenn wir das Kreuz ergreifen, ist die Kraft, die vom Fleisch kommt, außer Kraft gesetzt. Paulus beschreibt es wunderbar, lass uns das mal aufschlagen, im Römer Kapitel 6. Das ist alles so einfach, das dürfen wir nicht vergessen, dass es einfach ist. Römer Kapitel 6. Vers 5 und 6. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, wenn wir das Kreuz auf uns genommen haben, so werden wir es auch in der Auferstehung sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch, das ist auch ein Begriff für diese Lüste, diese Begierde, die in unserem Fleisch stecken, dass selbst der alte Mensch, das Fleisch, das kann man alles ersetzen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde, unser Fleisch ist ein Leib der Sünde, außer Kraft gesetzt sei. Paulus hätte es nicht besser ausdrücken können. Hier steht, um genau zu sein, außer Wirksamkeit gesetzt sei. In der Elberfelder steht außer Kraft, glaube ich. Sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Man könnte sich das vorstellen, nehmen wir an, wir haben ja einen riesigen Apparat, einen Sündenapparat. Und wir kämpfen unser ganzes Leben mit diesem Sündenapparat und versuchen, den zu bekämpfen, die Löcher zuzumachen, Wasser reinzuschütten, was auch immer, um den Apparat davon aufzuhalten, in unserem Leben Sünden zu produzieren. Und Paulus sagt, es ist viel leichter als das. Du ziehst einfach den Stecker raus. Jeder Apparat hat einen Stecker. Und so hat auch dieses Sündenkraftwerk in unserem Fleisch einen Stecker, den wir ziehen können. Und das ist das Kreuz. Da wir den alten Menschen gekreuzigt haben, da wir mit Jesus gekreuzigt sind, Ja, was bedeutet das denn? Wir sind mit ihm gekreuzigt, in seinen Tod hineingetauft. Das bedeutet, wir haben Ja gesagt zum Kreuz, wie er gesagt hat, folgt mir nach, nehmt euer Kreuz auf euch. Und dann ist der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt und wir können im Geist wandeln. Halleluja. So, nun wissen wir ja, ich habe das ja vorhin gebetet, es geht um eine Person. In dir drinnen steckt eine Person. Jesus hat gesagt, der Vater und ich, wir werden kommen und Wohnung bei euch machen. In dir drinnen wohnt eine Person und diese Person möchte herauskommen. Halleluja. Das äußert sich dann folgendermaßen. Wir gehen wieder zurück zu Galater Kapitel 5. Wenn wir im Geist wandeln, sieht unser Leben extrem anders aus, als wenn wir im Fleisch sind. Wir haben das ja gelesen, diese furchtbaren Werke des Fleisches, zu der übrigens auch Streit gehört und Selbstsucht, Parteiungen und Zwietracht. Jetzt kommt, wenn wir im Geist wandeln, sieht die Frucht ganz anders aus. Und zwar ist das in allererster Linie Liebe. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Wenn wir vom Geist geleitet werden, kommt Liebe raus. Wenn da keine Liebe ist, sind wir noch in diesem Bereich. Und deshalb hatte ich so einen Knacks im Gehirn früher, weil ich dachte, wenn ich richtig bin, bin ich geistlich. Dann ist Gott von meiner richtigen Lehre beeindruckt. Aber aus meinem Leben kam nicht Liebe raus. Alles, aber nicht Liebe. Vielleicht so diese Seelenliebe, die man selbst produzieren kann für Frau und Kind und besten Freund, der zu einem Ja sagt und die Lehre mit übereinstimmt, das geht. Aber die göttliche Agape-Liebe, die vom Thron kommt, wo es überhaupt nicht schwerfällt, irgendeine Person zu lieben, die kam nicht raus. Besonders nicht für Katholiken und Baptisten und die und die und die und die und die. So, das Erste, was herauskommt, wenn wir das Fleisch töten, wenn wir Ja sagen zum Kreuz, was wir täglich tun müssen, ist Liebe. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Oh, ich hoffe, ihr kommt mit. Es ist nicht kompliziert. Vergesst es nicht, es ist nicht kompliziert. Es ist ganz einfach für Babys. Okay, was würde ich sagen? Ach so, ja, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Jesus fordert uns auf. In jedem Evangelium. Lass uns mal nur zwei Stellen anschauen. Matthäus Kapitel 16. Wo es um den ersten Papst geht. Und Spaß. Wir kennen das ja in Matthäus Kapitel 16. Da das Bekenntnis des Petrus: Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Petrus hat erkannt, Jesus ist der Christus, ist der Sohn Gottes. Und dann hat er da diesen Ausrutscher, Vers 21 bis 23, und sagt, das geschehe dir bloß nicht. Und er sagt, hinter mich Satan. Hinter mich Satan. Und dann wechselt Jesus scheinbar das Thema. Er fängt auf einmal an, über Nachfolge zu reden. Aber er wechselt nicht das Thema. Er sagt, Vers 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sein Selbst, sich selbst, und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben, sein eigenes Selbstleben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Dieses, was hier steht, dieser erste Begriff Leben in diesem Vers. Jetzt ratet mal, was da im Griechischen steht. Die Theologen unter uns. Thomas, weißt du das? Da steht Psychikos. Psychikos, die Seele. Wer sein Seelenleben verliert, wird sein wahres Leben, und ratet mal, was da steht, Zoe, wird sein Leben finden. Jemand stirbt und ein neues Leben kommt heraus. Halleluja. Es ist alles so einfach. Jemand stirbt, unser Eigenleben, unser Stolz, unser eigenes selbstbestimmtes Leben. Ich bestimme, ich bin richtig, ich entscheide, was ich tue. Eines jeden Menschenweg ist recht in seinen eigenen Augen. Dieses Ding stirbt. Wir umarmen das Kreuz. Deswegen schreibt Paulus im Römer Kapitel 6, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebendig in Christus Jesus. Und lasst uns jetzt noch eine Schriftstelle dazu anschauen, Lukas Kapitel 9. Wie gesagt, es ist in jedem Evangelium und auch in den Apostelbriefen immer wieder Thema. Lukas Kapitel 9. Vers 23. Hier ist ein ganz kleines Wörtchen, was sehr, sehr wichtig ist. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Ich kann mir vorstellen, die Jünger, der Heilige Geist war noch nicht da, die hatten das Verständnis noch nicht, die dachten, das Kreuz aufnehmen. Okay, Jesus, hast du Fieber, oder? Jesus hat sie immer wieder dazu aufgefordert, kommt, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. Und er selbst hat es nachgemacht. Vorgemacht und dann auch noch selber im Physischen ausgelebt. Wie hat er das vorgemacht? Im Philipper Kapitel 2 heißt es, er hat nicht es wie ein Raub festgehalten, Gott gleich zu sein. Denn er war Gott gleich. Sondern, da heißt es, er entäußerte sich selbst. Er machte sich selbst, sein eigenes Selbst, zu nichts. Und hat sich gedemütigt und wurde einer von uns Menschen. Und kurz davor schreibt Paulus, ihr wisst das alle, hoffentlich, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Kurz davor schreibt Paulus, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Verleugnet euch selbst und fangt an, aus dem Geist heraus zu leben. Und aus diesem Geist kommt eine Person. Bevor wir Pause machen, eine kurze Pullerpause, lasst uns 2. Korinther Kapitel 4 aufschlagen. Paulus ist ein Meister darin, seine Lehre zu lehren. Ich lese mal ab Vers 5. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber um eure Knechte, als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und dann Vers 7, wir haben aber diesen Schatz, in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft aus Gott sei und nicht aus uns. Du bist berufen, dein Kreuz auf dich zu nehmen, dich selbst zu verleugnen damit das Übermaß der Kraft aus einer anderen Quelle herauskommt. Vielleicht können wir das heute mal singen. Leben aus der Quelle. Leben nur aus dir. Wir machen eine ganz kurze Pause. Vielleicht 5 Minuten. Und sind dann wieder hier zusammen. Und dann geht's weiter, was das eigentlich alles, was hat das mit Einheit zu tun? Hä? Okay, darüber reden wir gleich.